Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Das ist die Sendung Treffpunkt auf DRS1. Ganz herzlich willkommen. Wisst ihr, welcher Schriftsteller das in der Schweiz am meisten gelesen wird? Der Max Frisch. Der Max Frisch, er hat unsere Literatur, uns alle vielleicht, irgendwie ein bisschen geprägt. Aber wie gut kennen wir denn eigentlich den Künstler? Das wollten wir von den Leuten auf der Strasse wissen. Was kommt ihnen in Sinn beim Namen Max Frisch?
Max Frisch, also der Autor. Ja, homophaber. Hat mich meine Zeit geprägt.
Ja, du warst irgendwann ein Schweizer Schriftsteller, ja?
Ja, er hat geschrieben. Er hat so eine Brille gehabt, eine grosse.
Der Max Frisch, was ist das für eine?
Ja, aber das ist ein Lyriker. Schreiben gute Bücher.
Ja. Max Frisch, nein.
Nein, noch nie gehört.
Mal. Er war auch Architekt und hat Bücher geschrieben. Ja.
Das ist mir kein Begriff. Wer sollte das sein?
Wer sollte das sein? Der Max Frisch. Wir wollen heute an seinem 20. Todestag den Mann lernen kennen. Sein Wesen, sein Werk. Und zwar so, dass man auch daraus kommt, wenn man noch nicht so viel von ihm gelesen hat. Wir suchen einen direkten Zugang zu einem komplexen Menschen. Bei mir im Studio sind ein Biograf und ein enger Freund von Max Frisch, der Peter Bixel. Sie nehmen uns mit auf eine literarische Entdeckungsreise. Am Mikrofon Simon Hulliger. Kommt mit.
Somebody else.
Max Frisch. Den Namen haben wir sicher alle schon gehört, haben vielleicht Werke von ihm gelesen, früher in Schule oder erst gerade haben uns in Figuren wiedererkannt oder vielleicht auch im Ausland mal ganz stolz gesagt, der war in dem Fall ein Schweizer, der Max Frisch. Heute im Treffpunkt wollen wir dem Schriftsteller näher kommen. Wir wollen probieren zu erklären, ohne zu verklären. Wir wollen einen direkten Zugang finden zu einem Literat mit Weltformat. Das Jahr würde der Schriftsteller Hunderte und das Jubiläum wird im Schweizer Radio und Fernsehen gefeiert.
Max Frisch. Zum 100. Geburtstag eines Unbequemen.
Am 15. Mai würde er Hunderte und mit dem Signet, das wir jetzt gerade gehört haben, werden alle die Spezialsendungen eingeleitet. Heute aber ist ein anderer besonderer Tag. Es war nämlich am 4. April 1991, genau vor 20 Jahren, als Max Frisch gestorben ist. Also nur kurz vor seinem 80. Geburtstag. Und an der Beerdigung dann hat sein Freund, der Peter Bichsel, geredet. Und wir haben diese Rede in unserem Archiv gefunden und hören uns einen kurzen Ausschnitt daraus an.
Weißt du noch, Max der Clown, der Imitator, der Schauspieler. Und immer wieder Max, der zufriedene, glückliche und stille Zuhörer.
Weißt du noch, der Peter Bichsel ist bei mir im Studio jetzt. Guten Morgen, Herr Bichsel.
Guten Morgen.
Herr Bichsel, wenn ihr das hört, nach zurückdenkt, was geht euch durch den Kopf?
Ja, was geht mir durch den Kopf? Es war ein trauriger Anlass. Aber wenn man muss reden muss und halt Tränen ein bisschen unterdrücken. Ich bin nach dieser Beerdigung gerade weggelaufen und bin durch die Stadt gelaufen und habe mich gesammelt. Und dann habe ich das Blau gesehen auf der Zürcher Tram. Am Max seine Lieblingsfarbe. Wenn eine Farbe vorkommt bei einem Neuen, wenn er schreibt, ist in der Regel blau. Und das habe ich festgestellt, das ist blau von einem Zürich-Tram. Er war ein unheimlich begeisterter Zürcher. Ein Patriot eigentlich, in Sachen Zürich. Ich habe mal dumme Bemerkungen gemacht über Zürich. Irgendeine dumme Bemerkung. Die hat recht geschluckt, ohne etwas zu sagen. Und 10 Minuten später hat er gesagt, wir gehen spazieren. Es war immer der gleiche Spaziergang durch East Zürich. Und er hat so Bewegungen gemacht mit der Hand, auf Sachen hergezeigt. Nicht viel gesehen, nur so drauf gezeigt. Geendet hat der Spaziergang immer oben auf dem Lindenhof, wo er dafür gestanden ist, an der Mauer, wie ein Kapitän an Trehling. Dann wieder die grosse Handbewegung über die Limmat und die Stadt. Also schau mal, das hat mich so gerührt jedes Mal. Der Max war ein Mensch, der hat können lieben konnte. Auch die Stadt hat können lieben konnte. Die Stadt, die mir im Übrigen viel angetan hat. Und können wir später davon reden.
Wir werden über das dann noch reden. Genau, ihr habt gesehen, ich war Zürich ein Patriot. Wie hat es mit der Schweiz ausgesehen? Über das werden wir dann noch reden in der nächsten Stunde. Ihr habt eine enge Freundschaft gehabt, schon er ja eigentlich eine Generation älter war als dir. Ist der auch so etwas wie ein Vater für euch?
Eigenartigerweise nicht, nein. Er hat den Jahrgang gehabt von meinen Eltern. Ich war 2 Jahre jünger als meine Mutter. Und meine Eltern haben einer anderen Generation angehört. Mit ganz anderen Erfahrungen als ich. Und ich habe ihn immer empfunden als ein älteres Mitglied von meiner Generation. Er hat zu uns gehört, oder auch besser, wir haben zu ihm gehört. Nicht, dass er sich jugendlich geht und sich abbiedert hat, der Junge, sondern er war wirklich so gewesen. Er war ein Mensch, der einen tiefen Interesse hatte. Ich habe wenig Leute kennt, die so zuhören konnten wie er. Und auch so konnte ich Fragen stellen und nachbohren und sagen, erzähl mal, erzähl davon.
Also auch ein bisschen unangenehm, manchmal, Stefan?
Nein, eigentlich nicht. Er war auch ein grossartiger Gosseur, ein grossartiger Unterhalter. Ein hervorragender mündlicher Erzähler. Und ein Erzähler mit unheimlich viel Witz und Humor. Und wenn es ein bisschen spät wurde, dann ist auch mit Sarkasmus. Sarkasmus gegen sich selber. Ein Mann mit einer grossen Selbstironie, weil er auch ein Mann war, mit einer grossen Selbstbeobachtung. Er hat sich gekannt. Und weil er sich gekannt hat, war er sich selber ein Rätsel gewesen.
Es wird in der Biografie von Julian Schütt, werdet ihr auch zitiert, in der Biografie, Julian Schütt ist auch bei uns in der Sendung übrigens, wir lernen ihn noch kennen, wo ihr sagt, eben wegen der sarkastischen Bemerkung, er sei manchmal schon eine Tischrunde gewesen und hätte nachher so geistige Messer sich selber in die Brust reingestossen. Und in so Momenten habt ihr aber gewusst, jetzt muss man aufpassen, jetzt darf man nichts mehr sagen, muss man ja nicht lachen. Hätte er euch dann manchmal schon ein bisschen in Acht nehmen vor ihm?
Ja, das war ein mehrfaches Erlebnis mit ihm. Er hat mit Witz und Humor und Lachen sich eben sozusagen Messer in die Brust gestossen, die bösartigste Bemerkung gemacht über sich selber, bis ihm selber wehgetan hat. Und nachher hat er die Umgebung im Verdacht gehabt, sie hätte das Messer gestossen. Da musste man sich in die Nacht nehmen vor dem Sarkasmus. Aber es hat immer freundlich geendet.
Ist er, je älter er ist geworden, milder geworden? Hat man so etwas wie eine Altersmilde gespürt?
Nein, keineswegs. Keineswegs. Was auch erstaunlich war, sein Interesse bis zum Schluss, bis zum letzten Atemzug. Er hat die letzten Mal, wo ich ihn noch besucht habe, und er sehr krank war, er hat sich interessiert für die Politik. Er hat sich Bücher bekommen, mehrere Bücher bekommen, über Peterskirche.
Und er beerdigt
worden ist. Und hat mir erzählt, also die ist dann und dann gebaut worden, in diesen Orten übergangen, ist nachher und so weiter und so weiter. Und ich sagte, Max, was erzählst du da? Er sagte, dort ist meine Beerdigung. Würde dich das nicht interessieren, wo beerdigt wirst? Und ich sagte, nein, das würde mich nicht interessieren. Und ich sagte, das verstehe ich nicht.
Ihn hat es interessiert?
Ihn hat es interessiert, ihn hat alles interessiert bis zum Schluss. Das hat mich sehr, sehr beeindruckt.
Er wollte wissen, wo dass er beerdigt wird. Wir wollen jetzt aber zurückspulen, weil das Leben uns probieren anzuschauen. Und es war ein Leben gewesen mit dem einen oder anderen Schlenker drin, mit Wendepunkten, mit Neuanfängen. Wir machen das mit dem Biograf und Journalist, dem Julian Schütt. Und wenn ihr Fragen habt an uns oder Anregungen für die Sendung, schickt uns doch ein E-Mail an studio@drs1.ch. studio@drs1.ch. Und der Autor und Freund von Max Frisch, Peter Bichsel, bleibt weiterhin bei uns. Merci vielmals. I've gotta take a little time to think things over. In case I need it when I'm older. Now this mountain I must climb feels like the world upon my shoulder. Through the clouds I see love shine. Max Frisch hat geschrieben. Zum Beispiel Bücher wie Homo Faber oder Stiller oder Andorra. Aber hat er gewusst, dass der Max Frisch auch mal Sportreporter war und von der Eishockey-WM zu Prag berichtet hat, 1933? Heute vor 20 Jahren ist der Schriftsteller Max Frisch gestorben, kurz vor seinem 80. Geburtstag. Wir wollen hier in der Sendung Treffpunkt auf DRS1 keine akademische Diskussion führen über den Künstler, sondern wir wollen den Menschen lernen kennen, ohne Vorurteile, mit einer ehrlichen Neugier. Einer, der den Menschen zwar nie persönlich hat lernen kennen, aber gleich sehr umfassend kennt, ist der Julian Schütz. Er hat vor kurzem die Biografie herausgegeben, Max Frisch, Biografie eines Aufstiegs. Er beschreibt vom Leben von Max Frisch bis zu seinem Durchbruch mit dem Roman Stiller. Da findet übrigens der Link zu dieser Biografie bei uns auf drs1.ch. Und der Julian Schütt ist jetzt bei mir im Studio. Guten Morgen, Julian Schütt.
Guten Morgen.
Wenn dir jetzt der Max Frisch in wenigen Sätzen müsste beschreiben. Ich weiss, das ist schwierig. Schon nur die Biografie über den ersten Teil von seinem Leben ist 600 Seiten lang. Aber wie würdet ihr das machen?
Ja, vielleicht mit einem Satz, den er eigentlich selber mal in einem allerdings unveröffentlichten Notizheft gesagt hat, wo er gesagt hat, ich bin im Grunde gegen mich. Und das finde ich einen ganz zentralen Satz. Also er war ein Mensch, der mit sich nie zufrieden war, der sich immer selber herausgefordert hat, selber gesucht hat. Und wenn er dann das Ich wieder gefunden hat, hat er es wieder verworfen, hat wieder ein neues wollen suchen. Und hat im Grunde genommen auch immer gesagt, er würde eigentlich gerne mal über etwas anderes schreiben, wie über das Ich. Aber am Schluss ist dann das Ich doch immer wieder sehr zentral gewesen.
Und wenn wir uns das Ich einmal ein bisschen anschauen, wie sich das entwickelt hat, fangen wir vielleicht früher in seiner Kindheit trauen von seinem Vater. Das ist ihm immer so ein bisschen im Weg gestanden, hat er auch geschrieben. Wie muss man sich die Beziehung vorstellen?
Er hat einmal von einer Nicht-Beziehung geredet. Er hat den Vater eigentlich immer und je länger, je mehr hat er so ein bisschen abgeputzt. Also der Vater war durchaus ein erfolgreicher Architekt gewesen. Also ein Vertreter von dem sogenannten Heimatstil, wo natürlich der Max Frisch später verachtet hat wie nichts anderes. Und der Vater hat dann natürlich für so sehr grossbürgerliche Leute bauen. Das ist klar, das sind so schöne Jugendstilbauten und Heimatstilbauten. Und das hat der Max Frisch natürlich nicht können verputzen später. Und, aber schon ganz früh in der Kindheit ist das einfach eine schwierige Beziehung gewesen. Man kann auch sagen, es ist eine Art, der Vater scheint so wie ein bisschen eifersüchtig auch zu sein auf den kleinen Max, der da ein bisschen verhätschelt worden ist von der Mutter. Zu der Mutter hat eine wahnsinnig intensive Beziehung gehabt. Hat sogar später mal von einer fast inzestuösen Beziehung geredet.
Hat er bis 30 auch bei ihr gelebt?
Genau, also hat sehr Spaß. Also er hat dann mal selber gesagt, er hätte noch in einem Alter bei ihr gelebt, wo es eigentlich nicht mehr normal sei. Und, aber immer als Sohn, wie er dann betont hat. Also das ist, und beim Vater ist es auch wirklich das Gegenteil. Es ist einfach eine Ignoranz. Es ist nichts Fürchterliches oder so passiert. Also, der Vater ist dann einfach sehr plötzlich gestorben. Und dann ist das Interessante, kaum ist der Tod. Also, 2-3 Tage später fängt Max Frisch wie ein Berserker an zu schreiben. Und es ist wie, wenn ganz viel aufgestaut worden wäre, sich aufgestaut hätte in ihm innen. Und erst, wo der Vater dann da war, hat das können so rausbrechen und rauskommen. Und er hat unglaublich virtuose Vorhinein geschrieben. Und ist allen aufgefallen. Also, er hat gerade für alle Zeitungen in der Schweiz und auch in Deutschland können schreiben.
Also, er hat ja auch noch so ein wichtiges Essay geschrieben, wo er geschrieben hat, was bin ich, wo wirklich glaub, wenige Tage nur nach dem Tod vom Vater, wo er schon geschrieben hat. Warum hat er dort nicht auch die Frage gestellt, wer bin ich, sondern was bin ich?
Ja, das ist eben auch noch interessant. Er hat schon eigentlich, das Was zielt ja auch ein bisschen auf die Stellung, die man hat als Mensch, also in der Gesellschaft drin. Was bin ich überhaupt? Das ist so ein bisschen Mundart. Und das kann man in der Mundart nur sagen. Ich glaube, die Deutschen werden das nicht so verstehen. Und es ist nicht ihm um das Ich als solches gegangen, sondern es ist ihm gegangen um das Ich in dieser Familie, das Ich in dieser Schulzeit, in diesem Studium, das Ich, wo sich jetzt mal bewähren. Und die Frage kommt ja dann auch in dem Text sehr vor. Und mit der, ich meine, das ist eine Schonungslosigkeit von einem 20-Jährigen. Da gibt es ganz wenige, auch Schriftsteller, die in diesem Alter einfach sich so dermassen hinterfragen.
Er hätte nachher müssen Geld heimbringen, wo der Vater gestorben ist. Er hat als Journalist eben gearbeitet, hat unter anderem eben auch von dieser Eishockey-WM berichtet, ist aber auch reisen für die NZZ. Ist er gern Journalist gewesen?
Ja, am Anfang schon. Also, er hat auch als Gymnasiast hat er eigentlich angeschrieben, er will Journalist werden. Also, er hat noch nicht angeschrieben, Schriftsteller. Während ein paar Mitschüler haben schon so einen Künstlerberuf dann angeschrieben. Aber natürlich im Hinterkopf ist er schon der Autor gewesen. Das ist ganz klar. Und man kann auch eins sagen, von den allerersten Feuilletons an, das sind eigentlich nicht Zeitungsberichte. Das sind eigentlich nicht Reportagen, sondern das sind eigentlich literarische Texte. Also, ihn hat immer die Sprache interessiert. Er ist immer von sich ausgegangen. Schon das ist eigentlich im Journalismus ja obsolet, dass einfach einer immer gerade sofort von sich und nur von sich redet. Und das hat man eigentlich nicht dürfen, oder?
Warum dann nachher wieder der Bruch, wo er hat angefangen, Architektur zu studieren? Ausgerechnet das, was sein Vater auch war, er wollte Architekt werden. Warum denn das?
Ja, er hat natürlich dann schon mit der Zeit gemerkt, dass als freier Journalist und als frei Schwebenden auch, kann man sagen, ist das einfach ein ganz schwieriges Einkommen gewesen. Es hat auch eine Krisensituation in den 30er Jahren gegeben. Also die Honorare sind ständig oben runtergegangen, obwohl er immer mehr hat müssen schreiben. Und er hat auch gemerkt, dass das eigentlich am literarischen Schreiben eher so ein bisschen entgegensteht. Also das hat sich eher mehr behindert bei ihm, gerade weil er auch in den Zeitungsberichten so nahe bei der Literatur war. Und er hat gemerkt, ich muss eigentlich da etwas anderes machen, damit ich auch andere Leute noch kennenlerne, dass ich meine Sprache kann weiter ausbilden. Das hat er instinktiv, er ist auch sehr ein instinktiv denkender Mensch gewesen, wo dem ist plötzlich vieles so unbewusst schon klar gewesen, was sich dann immer mehr so auch gezeigt hat. Und dann hat er verzweifelt ein bisschen gesucht und ist dann dank einem Freund und seiner damaligen Freundin, die haben dann so vorsichtig gesagt, ja, wie wär's denn eigentlich mit dem Beruf Architekt? Und das ist für ihn zuerst ganz gefährlich gewesen. Was? Der Beruf von meinem Vater und von dem ungeliebten Vater. Und da hat er sich lange daran gewöhnen und hat sich aber dann irgendwann durchgerungen und das Studium angefangen und abgeschlossen auch.
Und wie erfolgreich ist er gewesen als Architekt?
Ja, an sich muss man sagen, er war sehr erfolgreich gewesen. Also zuerst mal hat ihn verehrende Brüder ihm gerade sofort, also gerade nach dem Studium hat er ihm gerade ein Haus zum Bauen gegeben, also sein Haus, das ist dann allerdings ein bisschen daneben geraten, hat Max Frisch selber gesagt. Und dann hat er sehr im Krieg, also wo wirklich viele Architekten auch arbeitslos wieder gewesen sind, also im Zweiten Weltkrieg dann, hat er den wirklich einzig oder einen von den ganz wenigen Grosswettbewerb gewonnen, als junger Spund, für das Letzibad in Zürich. Und hat das zwar nicht sofort können dann realisieren, aber hat natürlich schon können entwerfen und hat auch Geld bekommen und ist natürlich gerade in einem anderen, hat gerade einen anderen Status genau gehabt als Architekt. Also von dort her muss man sagen, ist an sich am Anfang sehr ein erfolgreicher Architekt gewesen.
Aber geschrieben hat er immer, das hat er nicht aufgegeben.
Das hat er immer, obwohl er selber immer gesagt hat zwischendrin, er hätte jetzt das Schreiben aufgegeben und das tauge nicht. Aber das gehört ein bisschen zum Max Frisch. Der Max Frisch hat immer Anfänge gebraucht und hat immer wieder etwas, der Peter Bichsel hat das sogar mal schön gesagt, so scharfe Schnitte gebraucht in seinem Leben, wo er einfach wieder mal alles hinter sich lassen will und etwas Neues anfangen. Und das mit dem Schreiben, wo er gesagt hat, ja, das hätte ich nicht getaugt, und dann hat er gesagt, er hätte alle Manuskripte genommen, in den Wald gegangen und hätte die alle verbrennt und hätte sogar zweimal müssen schauen, weil er so viel hatte zum Verbrennen. Und das mag durchaus sein, dass das stattgefunden, aber es ist ja tatsächlich, dass er eigentlich immer in dieser Zeit auch weitergeschrieben hat, einfach andere Sachen. Die Sachen, die er verbrennt hat, haben ihm nicht mehr genügt. Das sind alte Sachen, wie alte Hüte gewesen, die er abstossen wollte.
Und so ein scharfer Schnitt ist nachher dann auch wieder gekommen, wo er nämlich auf die Architektur quasi abgelegt hat und sich dann auch wirklich auf das Schreiben hat konzentriert. Das hängt zusammen mit seinem Durchbruch als Schriftsteller, internationaler Durchbruch mit dem Roman Stiller. Und mir nimmt es jetzt Wunder, was ist denn so das Besondere an dem Max Frisch, an seiner Schreibe? Ja. Was zeichnet ihn aus? Warum hat er so grosse Erfolge gefeiert als Schriftsteller? Wir werden über sein Werk reden. Und zwar zusammen mit euch. Wir haben einen Text von Max Frisch aus dem Roman Stiller bei uns auf das Internet da. Wenn ihr wollt, könnt ihr ihn mal anschauen auf drs1.ch. Unter dem Treffpunkt, dort ist er drauf, könnt ihr euch den Text anschauen. Wir reden über den Text jetzt gerade. Chamas Chimène auf DRS1. Heute am 20. Todestag vom Schweizer Schriftsteller Max Frisch. Bei mir im Studio zwei Männer, die ihn sehr gut kennen. Der Autor Peter Bichsel war ein enger Freund von Max Frisch. Und der Julian Schütt, Journalist, und hat eine Biografie herausgegeben über Max Frisch. Und als wir die Musik gehört haben, hat Schütt gesagt, der Max Frisch eigentlich hätte jetzt vielleicht noch Freude haben an dieser Musik von der Chamas. Oder wenn der Herr Bichsel schüttet so ein bisschen den Kopf, was hat er für Musik gelassen?
Ja, also jetzt Rockmusik, das ist jetzt gerade, das ist ihm, glaube ich, jetzt am fremdesten gewesen. Also da, ich weiss zum Beispiel nicht, ob er jemals die Rolling Stones oder Beatles irgendwie damals auch schon wahrgenommen hätte. Also, der Peter Bichsel kann das schöner sagen. Also ich denke, wenn eine Musik, dann ist es noch Marschmusik gewesen. Also das, was ihn begeistert hat. Und dann hat er natürlich so ein bisschen Mozart, so ein bisschen das, wo man, das hat er einfach gelost, weil man es fast muss hören, aber wirklich eine Beziehung hat er nicht dazu.
Ich habe mal mit ihm geredet darüber gesagt, du machst gerne mit Musik, hast gar nichts am Hut. Er sagte, nein, nicht. Ich sag, ja, wenn Marianne, seine damalige Frau, wenn Marianne eine Platte lässt, Maler, und dann lässt sie schon so mit einem Ohr und gefällt mir eigentlich. Und eben das ganz verschämt gesagt und auch gesagt, sagt das nie jemandem. Marschmusik habe ich noch gern. Da ist halt dann wieder der Zürcher vorgekommen, im 60 Leute Marsch.
Und tanzen, hat er das können?
Er war von einer enormen Eleganz. Er hat auch getanzt, wenn er spaziert ist.
Also passiert sein Körper irgendwie so eine Kontrolle?
Er hat auch ohne Musik und ohne, dass er getanzt hat und ohne Partnerin, ist er gelaufen wie ein Tänzer. Doch, das hat er können. Er war ein wunderbarer Tänzer. Ja.
Wir wollen jetzt noch anschauen, was er denn mit den Buchstaben hat können, wenn er die hat zum Tanzen gebracht. Er ist einer der bedeutendsten Schweizer Schriftsteller, ist international bekannt, wird seine Theater werden gespielt auf der ganzen Welt, seine Werke werden gelesen überall. Julian Schütt, kann man ganz einfach fragen, was zeichnet denn ihn aus? Warum ist er, gerade er, so berühmt?
Ja, sicher ist es eine glückliche Situation gewesen nach dem Krieg. Also glückliche Anführungszeichen. Böse Zungen haben dann behauptet später, er sei eigentlich ein Nachkriegsgewündler gewesen, mit dem Dürrenmatt zusammen. Also das heisst, die beiden Schweizer, die sind einfach fast einzigartig dargestanden. Sie sind nicht irgendwie korrumpiert gewesen von dem Nationalsozialismus. Sie haben sich immer Gedanken gemacht schon über die Situation auch außerhalb von Deutschland. Das haben die deutschen Schriftsteller praktisch nicht gemacht. Und eben auch viele Schweizer Schriftsteller und Künstler nicht. Und die beiden, vor allem der Frisch, der hat wollen raus. Der hat das wirklich als ein Gefängnis empfunden, in dieser Schweiz gefangen zu sein während dem Krieg. Und kaum sind die Grenzen wieder offen gewesen, ist er rausgegangen. Und das hat ihn eben dann auch ausgezeichnet. Er hat dann wirklich alles beobachtet, was da passiert. Und da ist er einzigartig. Also da gibt's ganz wenig. Sind ja die Leute aus dem Exil, die haben das noch ein bisschen gemacht. Und der Max Frisch.
Es ist aber noch etwas. Es ist auch die Sprache.
Richtig, ja.
Nach 1945, die deutsche Sprache ist kaputt gewesen. Durch Missbrauch. Die Deutschen selber haben ihre Sprache nicht mehr vertreibt. Die Sprache, die Hitler und Goebbels drinnen geredet hat. Auch die Sprache von ihren Schriftstellern, die unter Umständen gar nichts zu tun hatten mit dem Nationalsozialismus, aber noch in dieser alten Sprache geschrieben haben. Es war Sprachland. Sie haben eine neue Sprache gesucht. Und die beiden Schweizer, wo Hochdeutsch ist für sie nicht eine fremde Sprache gewesen, aber halt eine leicht fremde Sprache, wo man anders behandelt und von der Mundart her gedacht haben und Hochdeutsch geschrieben haben, das ist eine einfachere, das ist eine säckere, das ist eine trocknigere Sprache gewesen als die alte vorkriegsdeutsche Sprache. Das war ein wichtiger Grund gewesen von seinem Erfolg in Deutschland.
Wenn wir uns die Sprache jetzt vielleicht ein bisschen genauer anschauen. Herr Schütt hat uns einen Textausschnitt ausgesucht aus dem Roman Stiller, mit dem, wo er im 54 den internationalen Durchbruch hätte können feiern. Dürfte ich euch bitten, Herr Bichsel, dass ihr uns den Textausschnitt vorleset? Ihr findet ihn auch im Internet auf drs1.ch. Wenn wir vielleicht die Stelle noch kurz einordnen, vielleicht ein bisschen, Herr Schütt, vielleicht sind wir noch so ein bisschen inhaltlich.
Ja. Genau, also das ist dann aus dem Bereich, also der Stiller, die Hauptfigur, wo ja nicht der Stiller will sein, hat dann eine Beziehung mit der Frau von seinem Staatsanwalt Und da bahnt sich diese Beziehung gerade so ein bisschen an, also die mit dieser Sibylle. Und es ist für mich eine sehr typische Stelle, wo eben auch der Max Frisch in seinem Leben einige Mal so erlebt hat.
Hier also arbeitest du, fragte Sibylle und fand es selber eine blöde, eigentlich überflüssige Frage. Sie schlenderte zwischen Skulpturen umher, nicht ohne Bangnis, gefasst darauf, dass Stiller gelegentlich seine Werke vorführen würde. Du weißt, sagte sie, dass ich nichts von Kunst verstehe. Mein Glück, sagte er hinter dem Vorhang und lenkte selber ab. Du bedienst dich, nicht wahr? Der Cinzano ist zum Trinken gemeint. Sibylle bediente sich. Sie stand mit dem Gläslein in der Hand vor irgendeinem Gips, als Stiller nunmehr rasiert hervortrat und sagte, das ist meine Frau. Es war ein Kopf auf einem langen, säulenhaften Hals, eher eine Vase als eine Frau, seltsam, und Sibylle war froh, dass keine Äußerungen von ihr erwartet wurden. Ist das nicht furchtbar für deine Frau? Fragte sie immerhin. Ich fände es furchtbar, wenn du mich so in Kunst verwandeln würdest. Und damit war das Gespräch über seine Arbeit eigentlich erledigt, ohne dass sich ein anderes ergab. Sie standen nun, als wären sie da, um Cinzano zu kosten, nichts weiter. Beide um einige Grade blöder, als sie in Wirklichkeit waren. Und all dies vermutlich nur aus begreiflicher Furcht, dass sie bei der leisesten Berührung neuerdings in Zärtlichkeiten verfallen würden, ohne einander wirklich kennenzulernen.
Ein Textausschnitt aus dem Stiller von Max Frisch. Und wir wollen jetzt ein Experiment wagen. Wir wollen zusammen mit euch uns den Text anschauen. Uns nimmt es nicht nur Wunder, was die beiden, sage ich jetzt mal, Frisch-Experten hier im Studio in diesem Text innen sehen, sondern auch, was ihr daheim da drinnen seht. Spricht euch den Text an. Wieso? Was löst er aus? Was für Gedanken gehen euch durch den Kopf? Was für Bilder entstehen? Was findet ihr vielleicht typisch Frisch an diesen Zielen? Oder habt ihr Fragen dazu? Ihr könnt uns jetzt anrufen auf Telefonnummer 0848 440 222. Oder findet den Text auch im Internet auf drs1.ch. Und anrufen könnt ihr auf 0848 440 222. Wir würden uns freuen, mit euch zusammen diesen Text zu interpretieren, quasi frisch von der Leber weg, mit einem mutigen Herz. Es gibt schliesslich kein richtig und falsch. 0848 440 222.
All my bags are packed, I'm ready to go. I'm standing here outside your door. I hate to wake you up to say goodbye. But the dawn is breaking, it's early morn. The taxi's waiting, he's blown his horn. Already I'm so lonesome I could die. So kiss me and smile for me. Tell me that you'll wait for me. Hold me like you'll never let me go. 'Cause I'm leaving on a jet plane. Don't know when I'll be back again. Oh babe, I hate to go. There's so many times I've let you down. So many times I've played around. I tell you now, they don't mean a thing. Every place I go, I'll think of you. Every song I sing, I'll sing for you. When I come back, I'll bring your wedding ring. So kiss me and smile for me. Tell me that you you'll wait for me. Hold me like you'll never let me go. Go. Now the time has come to leave you. One more time, let me kiss you. Then close your eyes and I'll be on my way. Dream about the days to come when I won't have to leave alone. About the times I won't have to say, kiss me and smile for me, tell me that you'll wait for me, hold me like you'll never let me go. To go.
Haben wir nicht alle vielleicht so ein bisschen Erinnerung an früher, an die Schule, wo wir einen Text haben gelesen und nachher haben wir müssen interpretieren, was wir gelesen haben. Was will der Autor echt sagen mit diesen Zielen und was steht zwischen den Zielen? Bei uns war es halt ein bisschen still in der Klasse und nachher haben sich meistens gegen die gleichen gemeldet. Wir wollen jetzt auch Text interpretieren, aber hier muss niemand, hier darf man. Wir sind in der Sendung Treffpunkt am 20. Todestag von Max Frisch und wir haben vorher einen Textausschnitt aus dem Roman Stiller vorgelesen bekommen vom Autor Peter Bichsel. Ebenfalls bei uns ist Julian Schütt, der eine Biografie geschrieben hat über Max Frisch. Und am Telefon begrüsse ich jetzt den DRS1-Hörer, der Hans Graf von Regensdorf. Grüß dich, Herr Graf.
Grüß Gott, Herr Huliger.
Herr Graf, ihr habt den Textausschnitt vorher gehört, den der Herr Bichsel vorgelesen hat. Was ist jetzt euch durch den Kopf, den ihr auch gehört?
Mir gefällt eigentlich seine klare und relativ einfache Sprache. Es ist nicht verwinkelt, es ist nichts. Es ist so, wie man es einen Durchschnittsbürger versteht. Ich bin ein Durchschnittsbürger. Und man kann es völlig nachvollziehen, was er sagt.
Also nichts so hochgestochenes?
Überhaupt nicht, und das gefällt mir speziell. Ich lese viele Bücher, Charrière und so weiter, die sind auch alle so verständlich geschrieben. Und der Frisch schreibt eben auch so völlig verständlich, ohne hochgestochen, und das gefällt mir speziell.
Herr Schütt, ist das etwas, wo man sagen kann, etwas Typisches, dass er so schreibt, dass man es versteht?
Ja, ich glaube es. Ich glaube, dass der Frisch schreibt für Durchschnitts grammatikalisch und sprachlich begabter Mensch schreibt, dass man es versteht, ja.
Der Herr Schütt, der sich mit dem Werk eben auch auseinandergesetzt hat, würdet ihr das auch so, seht ihr das auch so, wie der Herr Graf, dass das etwas ist, was ihn auszeichnet?
Absolut, und da kommt ihm vielleicht sicher entgegen an Max Frisch, dass er mal wirklich auch Journalist war. Also er hat wirklich die Klarheit, das ist fast eine französische Klarheit im Ausdruck. Lakonisch auch ist der Fachausdruck.
Eine französische Klarheit, oder was hat er gesagt?
Ja, französische Klarheit ist das so. Also die Franzosen pflegt das mehr, also so, dass man ganz klar auch muss sich ausdrücken können, auch schwierigste Gedanken. Und das hat Max Frisch meisterhaft können. Es ist dann allerdings manchmal vertrackt, manchmal ist es fast zu einfach. Und wenn man dann es zwei oder drei Mal liest, merkt man plötzlich, da hinten, da modert es noch etwas, da ist noch ein Hintersinn gemeint. Und das ist dann natürlich wieder Qualität von Max Frisch, dass dann plötzlich noch zusätzliche Pointen rauskommen.
Ist da so etwas drin jetzt in diesem Ausschnitt, was modert?
Ja, natürlich, das ist schon fast, das ist schon fast ein Flächenbrand, den er da natürlich entzündet. Also, das ist auch eine ganz existenzielle Situation bei ihm gewesen, von Anfang an, mit seiner ersten Frau, mit seiner zweiten Frau, mit verschiedenen Freundinnen, die er hatte. immer war der Konflikt bei ihm, dass die Leute sagen, oder die Frauen sagen, du darfst mich oder du sollst mich nicht als Material, als literarisches Material benutzen.
Also hier die Gipsfigur, oder, wo eine Frau ist und sie nachher fragt, ist das nicht furchtbar für deine Frau, wenn du so in Kunst verwandelst?
Genau. Und für ihn als Autor, er hat ja im Gegensatz zum Dürrematt, der Dürrematt konnte in Neuenburg sitzen an seinem Schreibtisch und etwas erfinden. Der hätte gar nicht müssen mit den Leuten reden oder so etwas. Und der Frisch, der ist auf Beobachtung angewiesen gewesen. Der hat müssen raus, der hat müssen mit den Leuten reden. Und natürlich auch mit den Leuten, die ihm am nächsten gewesen sind. Und da sind natürlich dann auch Sätze entstanden, da sind Gedanken und Bilder entstanden. Und die ihm nahestehenden Frauen jetzt vor allem haben sich wiedererkannt und sind je nachdem eben sehr unglücklich darüber gewesen.
Über den Frisch und die Frau, über das werden wir in der nächsten Stunde auch noch reden. Ich möchte euch auch noch fragen, Herr Bichsel, jetzt in diesem Textausschnitt, was ist jetzt für euch da drinnen typisch Frisch?
Ja, ich glaube, es ist schon viel und fast alles gesagt. Was mir noch in den Sinn kommt, die Angst von dieser Sibylle, dass sie könnte von diesem Bildhauer geformt werden, zur Kunst geformt werden, wie der Julian Schütt gesagt hat. Eine Angst, die seine Umgebung immer hatte. Der Frisch hat etwas Eigenartiges gehabt. Das hat mich immer fasziniert und hier und da erschreckt. Hier und da hat man das Gefühl bekommen bei ihm, dass seine Umwelt für nichts anderes da ist, als für Literatur herzugeben. Also, dass Blätter sich rot und gelb färben im Herbst an den Bäumen, nicht für die Natur, sondern nur für die Literatur. Und zwar für die Literatur von Max Frisch. Das war eine Form von Professionalität, von einer besessenen Professionalität, die mich hier und da erschreckt hat. Und das ist, als ich den Text vorhin vorgelesen habe, also eigentlich ohne ihn richtig anzuschauen vorher, ist mir das sofort aufgefallen. In dieser Stelle.
Mir würde es natürlich wundern, was das für euch als engen Freunde bedeutet hat. Über das werden wir dann noch reden. Ich schaue hier auf die Uhr, es geht schon gefährlich Richtung Nachrichten zu. Ich würde gerne noch mal einem Graf das Wort geben. Graf, wenn ihr jetzt das gehört habt, gelustet es nicht, diesen Roman mal ganz zu lesen?
Ja, ganz sicher. Wie ich gesagt habe, ich werde heute Mittag zu Textlibris gehen und ich das Buch kaufen.
Also gerade so? Hat noch gerade der Ermo reingenommen?
Total, wobei Max Frisch ist mir ein Begriff und ich habe gerne die Schreibweise. Wie Sie vorher gesagt haben, nicht hochgestochen, sondern klar, verständlich. Und wenn ich etwas nicht verstehe, dann merke ich 10 Seiten weiterhin, da habe ich nicht verstanden. Ich rede nochmal zurück und lese es nochmal und lese es nochmal und dann merke ich an den Hintergedanken, den er hatte.
Ich wünsche euch in diesem Fall viel Vergnügen Danke. Beim Lesen und vielleicht auch auf der Reise zu euch selber. Wer weiß, wenn ihr den Stiller leset.
Okay,
merci vielmals, dass ihr angeläutet habt. Herzlichen Dank. Ade, Herr Graf. Danke. Euch auch. Merci vielmals. Danke. Max Frisch, am 20. Todestag, auch in der nächsten Stunde, ist er Thema bei uns hier auf der RSS. Und wenn wir jetzt schon so ein bisschen etwas Ähnliches gemacht haben wie eine Schulstunde, möchte ich noch darauf hinweisen, der RS2 beschäftigt oder nimmt das Wunder, was dir in der Schule für Erlebnis macht, heute mit dem Max Frisch. Frisch in der Schule, wie ist das bei den jungen Leuten? Sie sammeln kurze Videobotschaften für ihre Webseiten, Videos aufgenommen mit zum Beispiel Handys oder Webcams. Also wenn ihr als Lehrer interessiert seid, mit eurer Klasse kurze Videos über Max Frisch zu produzieren, dann findet ihr auf der Webseite von DRS2 mehr Informationen dazu. Fragt ihr euch manchmal schon, wieso ihr genau das macht, was ihr macht? Einer der ganz grossen Schweizer Schriftsteller hat sich das auch gefragt, immer wieder, der Max Frisch, die Frage, warum schreibe ich? Und er hat gesagt, zum Beispiel, um die Welt zu ertragen, um am Leben zu bleiben, man möchte gehört werden, man möchte wissen, wer man ist. Und wir möchten wissen, wer das er ist, genau heute in der Sendung Treffpunkt, 20 Jahre nach seinem Tod. Bei mir im Studio sind ein enger Freund von Max Frisch, der Peter Bichsel, selber Autor, und Julian Schütz, er hat die Biografie über den Aufstieg von Max Frisch herausgegeben. Mit diesen beiden Herren möchten wir uns einem von den bedeutendsten Schweizer Schriftsteller nähern. Und zwar zusammen mit euch noch bis um 11 Uhr. Am Mikrofon Simon Hulliger.
The sound of your own wheels drive you crazy. Lighten up while you still can. Don't even try to understand. Just find a place to make your stand and take it easy.
Es ist keine einfache Aufgabe, die wir uns heute stellen, hier im Treffpunkt auf der Saison. Wir probieren nämlich in nur 2 Stunden ein Leben, so gut es geht, zu erfassen. Es ist ein reiches Leben, ein intensives, ein Leben mit Brüchen und Neuanfängen. Das Leben vom Autor Max Frisch, er ist genau heute vor 20 Jahren verstorben. Bei mir im Studio sind der Autor, der Peter Bichsel, und der Journalist und Herausgeber von der Frisch-Biografie, der Julian Schütt. Und ich werde in der 2. Stunde jetzt von diesem Treffpunkt die einzelnen Gespräche mit euch so ein bisschen thematisch gliedern. Dem Gespräch jetzt möchte ich gerne den Titel geben, Frisch und die Frau. Und da hat dir, Herr Bichsel, mir vorhin gesagt, der Titel ist eigentlich gerade schon falsch. Wie wäre es denn richtig?
Nicht Max Frisch und die Frauen, sondern Max Frisch und die Frau. Die fett gedruckt, gross geschrieben. Ich habe eigentlich selten einen derart monogamen Menschen angetroffen wie der Max. Er ist Kescherzäger gesehen. Er hat nicht mehrere Verhältnisse nebeneinander, sondern er hat Frauen in der Mehrzahl gar nicht kennt. Er war auf der Suche nach der Frau ein sehr überhöhtes Bild von einer Frau mit einer riesigen Verehrung für sein Bild, das er sich gemacht hat. Und er hat immer wieder so eine Frau gefunden, die das war. Und es ist so eine entsprechende Enttäuschung gekommen.
Ich so, hat realisiert, dass es eben nicht die Frau ist, ist dann die Enttäuschung gekommen.
Ich habe auch, wenn er Frauen beschreibt, das in der Literatur. Ich habe seine Beschreibungen von Frauen sehr gerne, ich mache das. Aber ich hatte auch schon das Gefühl, es ist immer die gleiche. Es ist immer die Frau. Auch diese Sibylle, die wir in der letzten Stunde von ihr gehört haben, ist die Frau.
Also aus dem Textausschnitt, aus dem Stiller, wo wir gelesen haben. Die Frau ist so eine Überhöhung quasi, etwas, wo er sucht und den nie gefunden hat eigentlich in seinem Leben.
Seine Suche nach der Frau war die gleiche Suche wie die Suche nach einem Mann, nach sich selber. Er hatte auch immer wieder Vorstellungen von Männlichkeit. Und gern darüber geredet. Und ernsthaft darüber geredet. Was ist das eigentlich, ein Mann? Diese Frage hat ihn auch interessiert. Wir hatten schon früher, vor Jahrzehnten, ist das Thema gekommen, Max Frisch und die Frauen. Sie Halbfreund, Halbfind, Dürrematt. Hat da einmal sehr heftig angegriffen. Auch irgendwie eine Eifersucht, der hat so Frauen. Ich hatte den Eindruck nie gehabt.
Wie hat er denn angegriffen? Was hat er denn gesagt?
Das unselige Interview.
Es war ein Interview im Playboy. Und es ist entsprechend natürlich auch immer darum gegangen, eben der Frisch hätte da uferlos Frauen nebeneinander. Das ist so eine Dürrematt-Sichtweise. Und der Dürrematt hat sich dann gleichzeitig so als der treue Ehemann da stilisiert. Und das trifft beide irgendwie nicht. Oder? Das ist so eine Polemik gewesen, wie es der Dürrematt ab und zu abgeschossen hat und manchmal auch der Frisch gegen den Dürrematt.
Also, es ist schon eine Retourkutsche im Penthouse. Eine peinliche Auseinandersetzung. Auch lustig.
Ich möchte die Beziehung Frisch-Dürrematt auch noch ein bisschen anschauen, wenn es um Freundschaften geht oder eben vielleicht in dem Fall manchmal schon Feindschaften. Die Rüland Schütt, wo die Biografie eben geschrieben und mit dem Max Frisch intensiv hat auseinandergesetzt. Was habt ihr jetzt das Gefühl? Also, was ist denn die Suche nach dieser überhöhten quasi Frau? Ist das also die Mutter, die ihm da im Weg steht?
Ja, die Mutter ist sicher wirklich in gewisser Hinsicht eine Überperson gewesen. Also, und er hat es bei verschiedenen Frauen noch, wenn er mit denen abgemacht hat, hat er dann ganz am Schluss noch gesagt, ja, meine Mutter ist dann auch noch dabei, ich muss auch mal wieder einen Ausflug mit dir machen. Und dann ist dann die auch noch dabei gesessen im Zug oder weiss ich wo, auch mal später dann im Auto noch sogar bei der Marianne Frisch. Und das ist diesen Frauen natürlich so ein bisschen unangenehm gewesen. Es hat auch bei deren ersten Freundin eine schöne Episode, wo die schwer krank gewesen ist, hat die Mutter deren gesagt, sie soll immer Ofomaltine trinken. Und irgendwann hat sie sie fast müssen abwimmeln und gesagt, nein, ich kann jetzt nicht trinken. Und dann ist der Frisch nicht jemand über seine Mutter verrückt worden, weil sie immer so die Dränge zum Ofomaltine trinken, sondern er ist verrückt worden über seine Freundin. Also er hat eigentlich Partei genommen für die Mutter gegen die eigene erste Freundin, die er überhaupt gehabt hat in seinem Leben. Und das zeigt ein bisschen das Überbild von dieser Mutter. Komischerweise hat er aber eigentlich nie in seinem Werk eine wirklich starke Mutterfigur beschrieben. Also die hat er einfach gehabt, die hat er dann nicht mehr literarisch sozusagen verewigen.
Es kommt mir eine Geschichte in den Sinn. Mit dieser Mutter, eine wunderbare Geschichte. Die Russlandreise mit Uwe Jonsson und Sakowski und so. Und Marianne vor dieser Russlandreise, also noch zur Zeit der Sowjetunion, ist er verabschiedet von der Mutter. Und die Mutter hat gesagt, kommst du auch auf St. Petersburg? Denn die Mutter war offensichtlich dort mal in Dienste, als Dienstmädchen oder so, in Petersburg.
Und er sagt, dort in der Nähe vom Nepsi-Prospekt, rechts rüber, links rüber und dann zwei Strassen weiter, hat es einen wunderbaren Eissalon mit dem mit der besten Glasse. Und er ist dort, von dieser Reise zurückgekommen, ist in Petersburg und sie hat gefragt, bist du in diesem Eissalon? Und er hat nicht getraut zu sagen, dass es den nicht mehr gibt.
Hat er nicht gesagt? Ja.
Hat er nicht gesagt. Ich finde das so eine wunderbare Geschichte. Gegenseitig wunderbare Geschichte. Denn, glaube ich, auch von der Mutter könnte Schlaumeier sein.
Ja, sicher. Nein, das ist so.
Wie ist denn mit der Frauenfigur jetzt in seinem Werk? Also es gibt ja Leute, die sagen, die seien furchtbar antiquiert. Also das seien ja eindimensionale Frauen, das seien überhaupt nicht mehr zeitgemäss.
Nein, es ist einfach eine Überhöhung in dem Sinn, wirklich, wie der Peter Bichsel gesagt hat, dass die Frauen kommen eigentlich immer fast zu gut weg, oder? Also es sind immer die Männer, die letztlich Verlust haben, die Defekt haben, die verkommen ein bisschen auch. Und die Frauen, die bleiben irgendwo erhalten und die sind irgendwie sich gefestigt und die haben auch irgendwo eine feste Identität. Und das entspricht natürlich wahrscheinlich nicht der Realität. Und da kann man natürlich dann fragen, warum hätte Max Frisch solche Frauen müssen schildern? Und ich denke, das hängt schon so mit dem, was der Peter Bichsel vorher gesagt hat, mit dem fast ein bisschen stilisierten Frauenbild zusammen.
Ich will noch kurz...
Als Beschreibung von einer Frau nimmt, ist der Vorwurf berechtigt, antiquiert. Aber es ist schon beim Frisch nicht eine Beschreibung von einer Frau, sondern es ist eine Beschreibung von seinen Gefühlen gegenüber dieser Frau.
Ja, ja.
Und die Gefühle sind, man kann sagen, leider eben noch nicht antiquiert. Auch ein heutiger 17-Jähriger, 21-Jähriger, 14-Jähriger hat solche Frauenbilder. Es ist wenn der Max etwas beschrieben hat, hat er sich selber beschrieben. Da ist er nicht der Einzige, das machen alle. Das machen alle. Aber selten einer hat es mit so viel Ernst betrieben. Er wollte wissen, was bin ich.
Er hat sich selber beschrieben, hat aber eben auch, das haben wir Restund schon gehört, sein Umfeld beschrieben. Er hat ja auch gesagt, Herr Bichsel, eigentlich alles rundum ist für ihn, für die Literatur gewesen. Wie da darf man denn das? Darf man so privates öffentlich machen? Wie ist das so für das Umfeld gewesen? Über das möchte ich noch reden, gerade in wenigen Minuten. Da der Sendung Treffpunkt auf dieser Seite.
Beaucoup de sentiments de race qu'il faut qu'il désespère, je veux les gamins ouverts, les amis pour parler de leur peine, de leur joie pour qu'ils le vivent, des infos qui ne divisent pas. Changer. Seven seconds away, just as long as I stay, I'll be waiting. It's not a second, we're seven seconds away, just as long as I stay, I'll be waiting, I'll be waiting, I'll be waiting. And when a child is born into this world,
Sendung Treffpunkt auf DRS1. Heute am 20. Todestag von Max Frisch. Wir haben vorher über Max Frisch und die Frau geredet und es ist eine E-Mail reingekommen von Werner Gehl, einem DRS1-Hörer. Er schreibt uns, er möge sich besinnen, dass er mal gelesen hat, dass der Max Frisch und seine damalige Freundin Ingeborg Bachmann im Winter bei Freunden in St. Moritzigen waren und der Max Frisch sei nachher am Morgen früh aufgestanden und habe grossen Buchstaben in Schnee gestampft. Ingeborg, ich liebe dich. Julian Schütter hat die Biografie geschrieben über Max Frisch. Könnte das sein?
Absolut. Also das könnte ich, das würde ich jetzt gerade sagen, das ist absolut zutreffend. Erstens, er hat können werben um Frauen, können die charmieren, er hat einen unglaublichen Charme können haben, denn wenn es ihm um etwas gegangen ist, das seinte gsi. Andererseits auch mit den Grossbuchstaben, er ist dann der Architekt, der dann ganz genau wahrscheinlich in den Schnee rein geschrieben hat, ich liebe dich. Also das ist absolut zutreffend. Er hat auch Freunde in St. Moritz, wo namens gsi ist. Es ist, ich glaube sofort, ja.
Die Beziehung zu Ingeborg Bachmann, sie war selber eine Schriftstellerin. Es war ja auch eine spannungsreiche Beziehung. Und noch heute, durch das, wenn man so ein bisschen liest, sind da noch offene Wunden, Verletzungen rum. Wie kann man die Beziehung zwischen diesen beiden Künstlern, Künstlerin beschreiben?
Die ist drum so schwierig gewesen, weil halt beide Schriftsteller gewesen sind. Also, und zwar Ingeborg Bachmann ist die angehende Starschriftstellerin gsi im deutschen Raum und der Max Frisch ist einer von den so damals schon weltberühmten Autoren gsi und das hat eigentlich fast nicht können gut gehen. Also der Ingeborg Bachmann hat aber auch ganz anders geschafft. Sie ist eine gsi, wo sehr auch vom Stimmigen, vom Temperament abhängig gsi ist. Der Max Frisch ist der, wo am Morgen immer sehr diszipliniert, wie der Peter Bichsel vorher mal gesagt hat, der professionelle Schriftsteller, 6:30 oder 7:00 ist aufgestanden, hat sich an die Schreibmaschine, und dann ist wahrscheinlich so der Staccato-Ton von der Schreibmaschine immer zu hören gewesen. Und es gibt auch eine Stelle, wo er das beschreibt, das muss für Ingeborg Bachmann schrecklich gewesen sein. Schon, also die haben so verschiedene geschrieben und sind so verschieden zu Ideen gekommen, dass da eigentlich die Spannungen programmiert gewesen sind. Vielleicht haben sie sich aber auch aus dem Grund angezogen.
Es ist noch etwas zu sagen dazu. Man hat bei Max Frisch eigentlich verflossene Freundinnen und Freunde nicht dürfen erwähnen. Ich habe mich nicht dran gehalten. Ich habe gesagt, wenn ich nicht über alles reden kann, dann rede ich überhaupt nicht mehr. Aber ich habe gesagt, du kannst zuhören und nicht reagieren oder du kannst verrückt werden, du musst auch nichts sagen. Eine Ausnahme hat es gegeben, die Ingeborg Bachmann. mit der hat er sich ein Leben lang beschäftigt. Und ich bin beide, ich habe Ingeborg Bachmann in Berlin Lehre kennen, eigentlich bevor ich den Frisch kennt habe. Und ich bin auch furchtbar aneinander gelitten. Und es ist nicht etwa dort so, dass der Frisch den Ingeborg Bachmann geblockt hat, sondern es war auch umgekehrt gewesen. Aber die Frau hat ihn interessiert, bis zum Ende von seinem Leben. Das muss man da schon erwähnen.
Aber der hat nie, dort hat er nicht daran gehalten. Diesen Namen habt ihr mit ihm auch nicht erwähnt, in diesem Fall.
Den hat man können erwähnen.
Ah, den hat man können erwähnen. Dass sie Beziehung zu Frauen, Beziehung zu Freunden, Freundinnen, sonst war immer etwas ganz Zentrales gewesen. Freundschaften als etwas vom Einzigen, das bleibt. Das hat er ihre Rede gesagt, zitiert gehabt. Und zwar an seinem 75. Geburtstag. Die Rede haben wir auch in unserem Archiv gefunden. Wir hören uns den Ausschnitt jetzt an. Der Max Frisch an seinem 75. Geburtstag.
Müde, ja, verbraucht. Was ich sonst tue, was Voltaire prophezeit hat. Man endet notwendigerweise damit, seinen Garten zu bestellen. Alles Übrige mit Ausnahme der Freundschaft hat wenig Bedeutung, ja. Auch seinen Garten zu hegen hat wenig Bedeutung. Da habe ich 4 Wörter unterstrichen, mit Ausnahme der Freundschaft, ja. Mit Ausnahme der Freundschaft.
Mit Ausnahme der Freundschaft. Peter Bichsel, der hat genickt, oder das gehört hat?
Ja, ich habe mich erinnert an die Rede. Eine sehr erschütternde Rede. Eine wunderbare Rede.
Hat er gesagt, er hat viel aus seinem Umfeld, sie eigentlich manchmal fast ein bisschen erschreckt, sie eigentlich für ihn, für die Literatur gewesen. Hat euch das manchmal schon ein bisschen gehemmt jetzt im Umgang mit ihm? Dass ihr auch wie Respekt hat davor, dass aus eurem Privaten quasi etwas Öffentliches könnte werden?
Nein, da habe ich nie gefürchtet davor. Das wäre mir gar nicht eingefallen. Nein, er hat die direkte Freundschaft, er hat das schon gekannt. Und es war für ihn ein grosses Wort, Freundschaft. Er hat mir mal so seinen Wertekatalog von Widmungen, den er schreibt, erklärt. Also herzlich, mit freundlichen Grüßen und so weiter. Es war für ihn ein absolutes Wertsystem und Die höchste Note war in alter Freundschaft. Und das in alter Freundschaft hätte er auch einem jungen Mädchen ein Buch schreiben können.
Julian Schütten, wir haben vorher schon ganz kurz die Freundschaft oder die Beziehung zwischen Max Frisch und dem Dürrematz angeschaut, die eben spannungsgeladen war. Wie könnte man diese Beziehung charakterisieren? Hat er ihm auch in alter Freundschaft das Buch geschrieben?
Ja, eine Zeit lang schon. Und dann aber nicht mehr, weil das natürlich dann auch halt schon so eine Rivalität war. Aber er hat beim Dürrematt etwas erlebt, was er sonst eigentlich fast nie erlebt hat, nämlich er hat es genannt Arbeitskameradschaft. Also das heisst, man hat zusammen sich können austauschen über Text, man hat können sich die vorlesen lassen und gegenseitig. Sie haben auch mal zusammen wollen ein Spider-Man-Hörspiel machen, das hat leider, dann ist das nie so richtig gediehen. Ja. Aber die Beziehung zum Dürrematt ist sicher eine sehr enge gewesen, also eine lange Zeit. Und dann hat es Kränkungen gegeben, die sind auch auf beiden Seiten passiert und am Schluss hat es dann auch sehr so ein bisschen, ist ein bisschen auseinandergeht leider, die Freundschaft.
Der Dürrematt hat ja mal gesagt, wir haben uns wacker auseinandergefreundet, oder? Hat er ihn, glaube ich, ja.
Ja, und er hat auch gesagt, es bleibt uns ja nichts anderes übrig, als Freunde zu sein.
Aha.
Nämlich, also die furchtbaren Paarungen. Es hat eben nach dem Krieg die zwei gegeben, Frisch und Dürrematt. Die sind gepaart worden, wie Schiller und Goethe. Mhm. Wie es überall die Paarungen gibt. Und ja, es war eigentlich von Anfang an eine Zwangsfreundschaft. Und der Dürrenmatt hat im Unterschied zum Max in seinem Verhältnis zu Kollegen und Kolleginnen eher wie ein bildender Künstler reagiert. Der Dürrenmatt ist auf Konkurrenz gegangen. Welchen ist er besser? Und das ist eigentlich sonst unter uns Autoren nicht so üblich. Der Dürrenmatt hat schon das Gefühl gehabt, er müsse den 10 Jahre Älteren vom Sockel holen. Und wenn wir damals, also vor 20 Jahren, vor 30 Jahren gefragt hat am Radio, die blöden Wettbewerb am Radio.
Die sind nicht immer blöd, hä?
Weil es ist röter.
Ja.
Dann hat er noch 80%
voilà,
gesagt,
ja.
Der Dürrenmatt ist ja älter als der Frisch, weil wir als solche, als würdige ältere Herr auftreten ist immer. Es war eine schmerzhafte Sache. Ich glaube, ich würde sagen, Zwangsfreundschaften.
Eine Zwangsfreundschaft. Was mich noch würde wundern, er hatte ja auch Kinder gehabt. Er hatte 3 Kinder aus seiner ersten Ehe. Was hat er denn, Herr Schütz, zu denen für eine Bindung gehabt?
Ja, also er war nie der Idealvater, kann man sagen. Also er hat Kinder im Prinzip als sehr wichtig angeschaut. Er hat seinen Bruder zum Beispiel, wo der Kind bekommen hat, er wunderbare Briefe können schreiben, wie wichtig es ist, dass man eben ein Kind hat. Erst dann kennt man das ganze Leben. Erst dann kennt man auch, merkt man auch, wie das Leben einem kann mitspielen und wie es kann eine Bereicherung sein. Aber bei den eigenen Kindern, da ist er eigentlich schon sehr immer auch mit seiner Literatur daneben und mit seiner Architektur beschäftigt gewesen. Er hat es nicht vernachlässigt. Er hat zum Beispiel auch, als er sich dann getrennt hat von seiner ersten Frau, hätte er eigentlich können auch ins Ausland ziehen, nach Deutschland, und hat aber sich entschlossen, dass er eben wirklich am Zürichsee etwas sucht, damit die Kinder innerhalb von einer halben Stunde ihn können besuchen. Das haben sie auch gemacht. Also es ist nicht so, dass er sich einfach so brüsk abgewendet hat und nichts mehr wollte wissen. Und zum Beispiel zu seinem Sohn, Peter Frisch, hat er immer noch ein ganzes, also der Peter Frisch zum Max, zu seinem Vater, hat immer ein sehr entspanntes Verhältnis.
Ein entspanntes Verhältnis, so kann man ein Verhältnis von Max Frisch zu seiner Heimat, zur Schweiz, nicht sagen. Das war ein spannungsreiches Verhältnis gewesen. Über das möchte ich gerne noch reden. Und zwar gerade als nächstes an der Sendung Treffpunkt auf DRS1.
Tu as souri, tu as compris. suffit de peu pour Old Mortimer. C'est vrai, je ne suis pas beau. Je n'ai pas grand-chose pour te faire quelque chose. Je ne sais même pas dire de jolis mots. My name is Mortimer. Amène-moi dans ta maison. Installe-moi dans un coussin ou dans tes draps de lin et je te chanterai une chanson. Je te chanterai cette fille que j'aimais quand j'étais un petit garçon. Je te chanterai ma tristesse et ma joie.
Vor 20 Jahren ist es her, seit einer der ganz grossen Schweizer Schriftsteller verstorben ist. Der Max Frisch. Heute vor 20 Jahren, kurz vor seinem 80. Geburtstag. Wir wollen den Künstler in dieser Sendung Treffpunkt lernen kennen, ihn und auch sein Werk. Und ein E-Mail ist reingekommen von Jakob Salzmann und er fragt, ob wir eigentlich die politische Bedeutung und die Sprengkraft von Werk von Frisch wie Andorra oder Biedermann und die Brandstifter, ob wir die eigentlich noch kennen. Klar kennen wir die, bei mir im Studio der Autor und der Biograf Julian Schütt und der Peter Bichsel. Peter Bichsel, die Sprengkraft in seinen Werken, das ist euch auch immer etwas ganz Wichtiges und so ein Anliegen, dass man ihn nicht verharmlost, oder? Dass man sich seiner Brisanz nach wie vor eigentlich bewusst ist.
Ja, bis im Hotz heisst die grosse Wut des Philipp Hotz, jetzt nur nicht die Wut verlieren. Auch das in einem politischen Frisch, eben Generation von meinen Eltern, die sogenannte Aktivdienstgeneration. Der Frisch ist offensichtlich in dieser Zeit Blätter aus dem Brotsack, Antwort aus der Stille, ein durchaus überzeugter Patriot gewesen. Er hat gewusst, warum er jetzt in den Dienst geht und was er dort zu verteidigen hat.
Aber und, er ist eingerückt als Kanonier.
Ja, ist aber hinterher, wo er Geschichte und das Verhalten von dieser Schweiz in dieser Zeit. Und all die Sachen mit Flüchtlingen und mit abgewiesenen Juden und so weiter. Er war enttäuscht gewesen. Und hat Mirchen versucht, daran zu arbeiten, dass man die Schweiz herstellen könnte, die er vorher gemeint hat. Und was die Schweiz vorher selber gemeint hat, dass sie.
Ich möchte aber da schnell einhaken, wenn ich da habe. Ja. Der hat gesehen, als Junge war er eigentlich eben noch nicht so politisch gewesen, sage ich jetzt mal. Er ist schon eingerückt in den Dienst. Und auch seine Beziehung zu Deutschland ist ja eigentlich, wie kann man die beschreiben? Julian Schütt, überlasse es euch.
Also, man kann es so beschreiben, er war klar gegen die Nazis gewesen, er war klar gegen die Frontisten in der Schweiz gewesen, aber er war nicht unbedingt für die Emigranten gewesen. Also, die haben sich seiner Meinung nach müssen anpassen. Und wenn die Emigranten politisch Stellung genommen haben in der Schweiz oder wollen haben Stellung genommen, hat er sehr können missmutig reagieren und bösartig fast schon, also in 2-3 Briefen. Und das zeigt aber, dass er hat wollen, dass die Schweizer ihre etwas Eigenes sind. Er hat wollen, dass die Schweiz nicht einfach antideutsch sind, sondern etwas Eigenes. Und darum hat ihm eigentlich die Landesausstellung 1939 ungeheuer Eindruck gemacht. Also, er ist praktisch zwei Wochen jeden Tag dort angepilgert und hat Leute dort angeschleppt, die mit ihm die Lande besuchen. Und dort hat er erkannt, dass, oder das Gefühl gehabt, da ist die Schweiz fähig, sich selber darzustellen in dieser sehr bedrohlichen Vorkriegssituation. Und das hat ihm wahnsinnig Eindruck gemacht. Und das Gefühl, dass die Schweiz dann noch etwas Eigenes will sein und sich auch immer wieder verändern will und erneuern will, das hat er eben später auch in den 50er, 60er Jahren nicht mehr gehabt. Er hat das Gefühl gehabt, das stagniert, man ruht sich aus, man ist behäbig, man will nicht wahrnehmen, was außerhalb von der Schweiz passiert. Und das hat auch sehr viel Aggressionen dann bei ihm geschürt.
Wie fest hat er es gebraucht, eben auch aus der Schweiz rauszugehen? Er ist ja viel reisen, hat auch im Ausland gelebt. Wie wichtig war ihm das gewesen, auch für einen Blick jetzt auf die Schweiz?
Also das ist bei ihm eigentlich etwas ganz Zentrales. Also er hat nicht können, hätte nicht können schreiben, wenn er nicht gleichzeitig immer etwas Fremdes gespürt hat. Für ihn ist das Fremde, zu dem kommen wir vielleicht noch zu dem Heimatbegriff, das Fremde gehört für ihn zur Heimat. Das ist untrennbar. Also, wenn jemand nicht fremd, auch sich kann fremd fühlen, dann kann er auch nicht sich wirklich daheim fühlen. Das ist für ihn so ein zentraler Mechanismus gewesen. Und er hat dann am schönsten können über Leute oder über Sachen schreiben, wenn er ganz distanziert eigentlich fast so ein bisschen mit einem fremden Blick können das beobachten. Und in diesen Texten, ganz frühen Texten, wo er eben sehr sich identifiziert und ganz näher bei diesen Sachen ist, die sind eigentlich heute nicht mehr so die unbedingt gelungen.
Ihr, Peter Bichsel, ihr seid ja auch sehr politisch aktiv, seid auch Mitglied von einer Partei, habt euch engagiert in der Parteibasis, was er ja nicht gemacht hat. Hättet ihr euch manchmal gewünscht, dass er euch da mehr unterstützen würde?
Nein, das ist überhaupt nicht denkbar gewesen. Es sind andere Funktionen. Aber mir ist der politische Max Frisch sehr wichtig gewesen. Und eine ganze Generation von damals jungen Schriftstellern. Es hat sich um den Max um so einen Kreis von jungen Schriftstellern und Schriftstellerinnen bildet nach und nach eigentlich zusammengerufen durch Marianne, durch seine damalige Frau, ein wunderbarer Kreis. Und ich glaube, er ist für eine ganze Generation wichtig insofern, er hat für uns ein Thema gefunden. Und das Thema heisst Schweiz. Und Schweiz ist ein politisches Thema. Und dann so in den 50er Jahren hat man noch so geträumt davon, so zu schreiben wie Hemingway und auf Südamerika und Nordpol und Südpol und weiss ich was. Und riesige Abenteuer und in der Antarktis eine Jugendherberge leiten und so weiter. Und der Frisch hat eigentlich gesagt, er hat es nicht wörtlich gesagt, sondern er hat es vorgelebt. Er hat gesagt, es wird hier bleiben. Wir schreiben über die Schweiz. Wir befassen uns mit dieser Schweiz. Und das ist mir auch der Max sehr tief hineingegangen. Internationale Themen. Erdbeben irgendwann, ein Tsunami irgendwann. Ich suche sofort Verbindung zur Schweiz. Was bedeutet das für mich als Schweizer? Was muss ich da als Schweizer? Das ist mir tief hineingegangen. Und das Thema, dass man über die Schweiz kann schreiben kann, da hat mich schon der Max Frisch darauf aufmerksam gemacht. Und zwar sehr früh schon als Jüngling.
Also das Thema Schweizer Entdeckung eigentlich vom Max Frisch. Was bleibt vom Max Frisch? Es bleibt ganz ein Haufen, eben, jetzt gesagt habe, es sind ja innere Sachen, Einstellungen, die bleiben. Es bleiben aber auch faktisch Sachen, Zeugnisse von Max Frisch. Und die lagern im Archiv, im Max Frisch Archiv. Und was dort drinnen ist, das sind wir uns mal anschauen. Wir nehmen euch mit, gerade in wenigen Minuten.
gray and Wednesday too. Thursday, I don't care about you. It's Friday, I'm in love. Monday, you can fall apart. Tuesday, Wednesday, break my heart. Thursday, doesn't even start. It's Friday, I'm in love. Saturday, wait. And Sunday always comes too late. A Friday, never hesitate. I don't care if Monday's black. Tuesday, Wednesday, heart attack. Thursday, never looking back. It's Friday, I'm in love. Tuesday, Wednesday, stay in bed. Thursday, watch the walls instead. It's Friday, I'm in love. Saturday, wait. And Sunday always comes too late. But Friday, never hesitate. Dressed up to the eyes, it's a wonderful surprise. To see your shoes and your spirits rise. Throwing out your frown, just smiling at the sound. Is as sleek as a shriek spinning round, round. Always take a big bite, sit your gorgeous side. To see you in the middle of the night. You can never get enough, enough of this stuff. It's Friday, I'm in love. I don't care if Monday's black. Tuesday, Wednesday, heart attack. Thursday, never looking back. It's Friday, I'm in love.
Was hat sich der Max Frisch aber für Notizen gemacht? Notizen, die zu seinen berühmten Büchern geführt haben. Oder wie waren seine ursprünglichen Fassungen von den Büchern? Wie haben die ausgesehen, bevor sie rausgekommen sind? So Sachen findet man im Max Frisch Archiv in Zürich. 12 Jahre bevor der Max Frisch gestorben ist, hat er das Archiv mitgegründet, also vor 32 Jahren. Das Max Frisch Archiv ist für uns mein Kollege Jürg Oeninger anschauen.
Das Max-Frisch-Archiv ist im 6. Stock vom Hauptgebäude der ETH Zürich. Unscheinbar ist es. Kommt man rein, dann sieht man eine Reihe Büchergestelle mit rund 2000 Büchern. Das ist die sogenannte Präsenzbibliothek. Werk von Max Frisch, Bücher, die über ihn und sein Werk geschrieben worden sind, auch Doktorarbeiten, dann hat es Bücher über Autoren, die Max Frisch nahegestanden sind, oder Briefwechsel von ihm mit verschiedenen Zeitgenossen. Es gibt aber auch Archivalien, die nicht oder noch nicht publiziert sind. Die Archivarin Margit Unser holt ein unscheinbares Notizbüchlein hinterher.
Wir haben rund 150 Notizhefte. Das muss man sich vorstellen. Das sind so kleine DIN A5 Heftchen, so was man früher als Vokabelheftchen gehabt hat. Und da hat Max Frisch erste Skizzen, erste Notizen von Stücken und Erzählungen aufgeschrieben. Also hier haben wir eines dieser Notizhefte. Das ist vom 15. April, ich vermute 1946, als er seine erste Deutschlandreise gemacht hat, nach dem Krieg, weil hier heißt es an der Isar. Und er hat in seinem ersten Notizbuch ja über diese deutschen Städte geschrieben, die total zerbombt waren, was ihn da bewegt hat, wen er da getroffen hat.
Der Max Frisch war ja auch ein paar Jahre lang Architekt gewesen. Margit Unser zeigt einen alten Plan.
Also hier haben wir einen Plan von Max Frisch, einen Originalplan, den er 1945 gezeichnet hat. Der ist letzte Woche ins Archiv gekommen. Und zwar hat den ein Enkelsohn von C.F. Förster, für den Max Frisch in Scharn in Liechtenstein eine Villa gebaut hat. Der Enkel hat den Plan im Nachlass seines Großvaters gefunden und hat ihn uns geschenkt.
Und der Plan zeigt eine Überbauung zu Wettigen im Kanton Aargau von einer Mehrfamilienhaussiedlung, die aber offenbar nie gebaut worden ist. Die Idee von dem Archiv ist, alles vom und über den Max Frisch zu sammeln und man soll können damit forschen. Das Archiv ist aber nicht öffentlich, sondern nur für bestimmte Leute zugänglich.
Es ist so, dass Max Frisch damals in der Stiftungsurkunde festgehalten hat, dass das Archiv eine Forschungsstätte sein soll. Das heißt, wenn jetzt jeder, der Interesse an einer Archivalie zu Max Frisch ins Archiv kommen wollte, dann wäre das gar nicht mehr zu bewerkstelligen. Es ist so, dass in der Regel wirklich Leute mit einem Forschungsinteresse ins Archiv kommen. Was aber jederzeit möglich ist, ist unsere Präsenzbibliothek, die wir hier haben. Die kann man jederzeit aufsuchen, kann in den Büchern schmökern, kann sich auch Fotokopien ziehen. Also das ist durchaus möglich.
Kommen also zum Beispiel Studenten, Doktoranden, Professoren, Leute mit einem speziellen Status.
Dieses Jahr ist es so, dass wir zum Beispiel auch viele Filme haben. Journalisten. An Filmern war zum Beispiel der bekannte Volker Schlöndorff, der ja den Homo Faber von Max Frisch verfilmt hat. Der war schon hier im Haus und überlegt sich, ob er was anderes von Max Frisch verfilmen soll. Der Matthias von Gunden, der ja Max Frisch Citoyen gedreht hat vor 2 Jahren, der war schon ein paar Mal hier. Wie gesagt, es sind viele Journalisten hier, es sind auch Kuratoren hier, die eine Max-Frisch-Ausstellung ausrichten dieses Jahr. Es sind Theaterleute da, die jetzt Lesungen machen oder irgendwelche Stücke von ihm neu inszenieren. Also dieses Jahr ist das, sag ich mal, das Archivpublikum weit gemischter als normalerweise.
Was interessiert denn 20 Jahre nach dem Tod von Max Frisch?
Es erstaunt, dass es oft dieselben Themen sind. Was die Forschenden immer sehr interessiert, ist Montauk. Das ist ja, man kann fast sagen, Autobiografie. Da ist natürlich auch sehr viel Persönliches über Max Frisch enthalten und wahrscheinlich interessiert es deshalb so sehr. Dann wird auch geforscht über Holozän, Homo Faber, also so über, ich sag mal, die Werke, die auch die größte Bedeutung haben. Aber in letzter Zeit, muss ich sagen, kamen auch viele Forscher, die sich interessiert haben für Max Frisch als Architekten. Wir haben einen kleinen, aber feinen Architekturbestand. Und dann werden viele Stücke aufgeführt in diesem Jahr. Bereits im letzten Jahr hat es angefangen. Es sind viele Theaterleute hier, die die Typoskripte dieser Stücke sich anschauen, die den Briefwechsel anschauen.
Also Typoskripte sind original?
Ja.
Und dort steht mehr drin als in den Büchern?
Ja, es ist so, dass wir glücklicherweise von dem ein oder anderen Werk mehrere Versionen haben. Es gibt zum Beispiel für Montauk bis zu 12, 13 Versionen. Und für einen Forscher ist das natürlich eine tolle Sache, wenn er diese Textgenese nachvollziehen kann von der ersten Version bis zur letzten, die manchmal sich über 6, 7 Jahre erstreckt.
Die Archivarin Margit Unser leitet das Archiv, hilft bei der Suche, ist dran, alle Archivalien im Internet aufzulisten, so dass man die weltweit recherchieren kann. Und sie geht jetzt dann dran, einen Briefwechsel von Max Frisch mit seinem Verleger Peter Suhrkamp in Buchform herauszugeben. Gerade bei Briefwechsel oder Tagebüchern kann es aber heikel sein, beim sogenannten Berliner Journal oder beim Briefwechsel Max Frisch Ingeborg Bachmann laufen gerade heute die Sperrfristen ab. Die beiden Sachen lagern im Tresor. Aber wenn die je mal zugänglich sind, weiss man noch nicht, trotz dem Ablauf von dieser Sperrfrist. Es gibt nämlich Urheberrecht und es gibt auch ein Persönlichkeitsrecht, wo im Fall vom Berliner Tagebuch bei der zweiten Frau von Max Frisch liegt, die immer noch lebt.
Und das sind so Mosaiksteine, die, ja, je mehr wir ins Archiv bekommen, desto präziser wird das Bild sein, was wir von Max Frisch irgendwann erhalten.
Mosaiksteinchen, die sich zu einem Bild zusammenfügen. Mein Kollege Jürg Oehninger war das mit einer Reportage aus dem Max-Frisch-Archiv. Wir haben in den letzten 2 Stunden auch probiert, so Mosaiksteinchen zusammenzutragen mit meinen beiden Gästen, dem Autor Peter Bichsel und dem Journalist und Biograf Julian Schütti. Ich möchte vielleicht in einer kurzen Schlussrunde Peter Bichsel euch noch fragen, wir haben jetzt im Archiv gehört, was bleibt von Max Frisch? Wie ist es bei euch persönlich? Was bleibt euch von eurem Freund Max Frisch?
Ja, das Gleiche, was er sagt. Was bleibt, ist die Freundschaft. Und die ist für mich geblieben, auch beim Lesen. Ich habe andere Freunde, die heißen Josef Conrad, die heißen Tolstoi, die heißen so und so, die heißen Goethe, alles Freunde von mir. Es gibt auch Freundschaften zwischen Leser und Autoren, das bleibt für mich.
Was bleibt, ist die Freundschaft.
Ja.
Wie ist es bei euch, Julian Schütt?
Ja, ich finde, das Prinzip von Max Frisch bleibt. Also das heisst, er konnte auf der einen Seite der vielleicht politischste Autor sein, sicher in der Schweiz, ich würde sogar sagen, im deutschsprachigen Raum eine Zeit lang. Und er hat auf der anderen Seite einen absolut professionellen Spracharbeiter, also der ganz individualistisch hat wollen arbeiten und seine Sprache und seine Themen setzen. Und das ist nebeneinander gegangen. Also er ist in Deutschland, hat er dann sogar in den 70er Jahren als der grosse subjektivistische Autor gegolten und in der Schweiz zur gleichen Zeit als der absolut politische Autor. Und dafür hat der Max Frisch sehr viel gemacht. Also das wird man nicht einfach so. Und das ist für mich ein Zukunftsprinzip auch für andere Autoren. Es ist möglich, mit der Sprache ganz eng zu arbeiten, eine eigene Sprache zu entwickeln und auf der anderen Seite eben auch politisch Stellung nehmen und politisch zu sein. Das ist absolut möglich. Das ist für mich das Faszinierendste von Max Frisch, wo bleiben wird.
Ich danke euch ganz herzlich, dass ihr bei uns in der Sendung war. Julian Schütz, seine Biografie heisst Max Frisch, Biografie eines Aufstiegs, aus dem, im Surkamp Verlag rausgekommen. Ihr findet den Link dazu bei uns auf drs1.ch und merci vielmals auch dem Autor und engen Freund von Max Frisch, Peter Bichsel. Herzlichen Dank, dass ihr da seid. Wie viel Frisch steckt eigentlich in der Gegenwart? Wo begegnen wir ihm in der zeitgenössischen Literatur? Über diese Fragen diskutiert dort Kritikerrunde im Literaturclub. Das dann morgen Abend im Schweizer Fernsehen auf SF1 20:10. Und zum Schluss möchte ich nochmal Peter Bichsel das Wort geben, und zwar nochmal einen kurzen Ausschnitt bringen aus der Rede, die er gehalten hat an der Beerdigung von Max Frisch vor 20 Jahren.
Wir wollen versuchen, es denen schwer zu machen, die dich als Klassiker ablagern möchten. Komm, bleib bei uns. Wir werden dich lesen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.